So, ich hatte es ja schon gesagt, dass diese Doppelhochzeit der Auftakt eigentlich ist für all den ganzen Rodder, wie man hier sagen würde, der von früher so hochgespielt werden muss. Und das geht auch weit in die Vergangenheit dieser drei Frauen, der Oma, der Mama und von Felicitas zurück. Und auch Felicitas war bei der Messe gewesen, die zu dieser Hochzeit gehalten wurde. Und irgendwie hatte sie schon gespürt, dass es in der Luft liegt, Katastrophe in der Luft liegt. Sie hatte das Gefühl, sie würde von dieser Kirche, St. Marien heißt die, angegriffen mit Lärm. Also sie hatte immer ein Geräusch gehört, als wenn, als ob jemand mit einem Nagel auf Glas kratzt. Und ihre Oma.
Handy?
Ja, meins leider. Ihre Oma, die hat ihr immer gesagt, wenn du in ganz große Seelennot kommst, geh in eine leere Kirche und geh vor den stell dich an den Altar, ganz aufrecht vor das Kreuz, komm dich nicht zusammen, sondern bete in deinen eigenen Worten oder das Vaterunser und wie gesagt, mach dich nicht krumm. Das ist der einzige Ort, wo du dich wirklich aufrichtig und aufrecht zeigen kannst. Und jetzt ist ja viel passiert, sie ist angegriffen worden von ihren Cousins, ihre Mama ist überfahren worden, sie hat zwar noch ihre beiden Patinnen und so, aber es ist jetzt an der Zeit, alte Geschichten, auch die Not, die ihre Oma seinerzeit in Lima im Waisenhaus erlebt hatte, dass ihr immer gedroht wurde, Maria ist so rein und die Königin und ganz prunkvoll und so. Und in dieser Kirche, in die sie geht, gibt es ein Deckengemälde von der Himmelskönigin. Und sie hat das Gefühl, sie kommt da rein und sie wird von der verachtet und verspottet und so. Sie schafft es aber bis zum Altar, hat gebetet, wie ihre Mama, ihre Oma ihr das gesagt hatte. Und plötzlich ist Salvadora da. Und was passiert, das erzähle ich, lese ich jetzt vor. Salvadora sprang leichtfüßig über die Stufen zum Altar hinauf und machte einen Satz nach oben. Mit dem Teil ihrer linken Vorderpfote, auf dem auch bei ihr eine blaue Taube zu sehen war, berührte sie die linke Hand des Mannes, der am Kreuz hing. Als der Puma wie eine Feder auf dem Boden vor dem Altar landete, war das Blut, das zuvor am Nagel des Kreuzes zu sehen gewesen war, verschwunden. Salvadora drehte sich schnell und elegant um. Und ihre Bewegung war so stark, dass ich ihr folgte. Ich drehte mich zwar um, aber ich lief meinem Krafttier nicht nach, als es mit leichten Schritten die Stufen hinunter und bis unter das Bild der Himmelskönigin lief. Mit den letzten ihrer Schritte holte Salvadora Anlauf für einen kräftigen Sprung bis zur Decke. Und ich sah ganz deutlich, wie sie mit dem Teil ihrer linken Vorderpfote, wo an dem Bild mit der blauen Taube das Blut Jesu klebte, den Saum des purpurfarbenen Gewandes der Himmelskönigin berührte. Als der Puma wieder auf dem Boden landete, machte er einige Schritte zurück und blickte zur Decke hinauf. Und wie ich dem Blick meines Krafttiers folgte, sah ich, dass eine Flamme an dem kostbaren Umhang leckte. Und plötzlich rief eine sich überschlagende Stimme vom Eingang des Kirchenraumes her: Lizzi Hechmanns, mach um Himmels Willen das Feuer aus! Ich reagierte nicht. Schon als Salvadora den Sprung bis zur Decke gemacht hatte, war ich zurückgewichen und hatte mich an den Altar gelehnt. Obwohl ich ihn überragte, gab mir das steinerne Gebilde Halt und Kraft, wie eine hohe, schützende Wand. Ich konnte dieses Feuer nicht löschen, so wie ich nicht imstande gewesen war, es mit eigenen Mitteln zu entfachen. Ich konnte den Flammen nicht Einhalt gebieten. Ich wollte aber auch nicht, obwohl das bloße Zusehen eine fast übermenschliche Anstrengung bedeutete. Und was das für ein Feuer war! Dieses Feuer brannte mit einer blauen Flamme, und diese Flamme wurde scheinbar nicht größer. Sie zerfraß das Bild sehr langsam und leise. Nur ein kaum hörbares Zischen war zu hören. Außergewöhnlich war auch, wie wenig Rauch dieses Feuer verursachte. So gering die Rauchentwicklung war, umso mehr Asche entstand. Und auch die Asche war von einer kräftig blauen Farbe, wie die Flamme. Und die Zeichnungen auf meinem Handrücken und auf Salvadoras Vordertatze. Mit der Asche hatte es noch eine andere merkwürdige Bewandtnis. Sie fiel nicht einfach von dort herunter, wo sie entstand. Sie schob sich geräuschlos zu einem großen, runden Haufen zusammen, der direkt vor Salvadoras Pfoten zu liegen kam. Schließlich waren nur noch der Kopf und die reich geschmückte Krone von dem Bild übrig geblieben. Als das Flämmchen Marias Kinn zu verzehren begann, hörte ich wieder die Stimme von der Tür des Kirchenraumes her. Lizzi Hechmanns, mach in drei Teufelsnamen das Feuer aus! Und diesmal erkannte ich, wer da rief. Thomas Münzer, der Priester von St. Marien, stand wie angewurzelt dort und konnte sich ebenso wenig von der Stelle rühren wie ich. Aber er konnte wenigstens noch schreien und mit den Händen fuchteln. Mir wurde abwechselnd heiß und kalt und die Flamme bereitete mir Schmerzen und das alles lähmte mich. Doch so plötzlich, wie die Flamme entstanden war, so plötzlich erlosch sie auch wieder. Vor Salvadoras Pfoten hatte sich ein Haufen mit einem Durchmesser von einem halben Meter und mit einer Höhe von ungefähr 30 Zentimetern gebildet. So wie der Puma die Flamme mit seinem Blick und der gespannten Aufmerksamkeit seiner gesamten Körperhaltung unter Kontrolle gehabt hatte, so sorgfältig betrachtete das Tier den Aschehaufen. Schließlich beugte sie sich etwas vor und fauchte den Haufen kräftig an. Und die blaue Asche begann sich langsam zu erheben. Als sich der gesamte Haufen in die Luft erhoben hatte, begann die Asche gemächlich Richtung Tür des Kirchenraums und zum Portal hinauszuschweben. Münzer blieb genug Zeit, zu begreifen, was mit der Asche geschah. Als sie in seine Nähe kam, versuchte er, sie oder doch zumindest einen Teil von ihr zu fangen. Er sprang mehrfach hoch und griff mit beiden Händen in die Luft. Aber er bekam nicht ein Stäubchen zu fassen. Schließlich drehte er sich hastig um der Aschewolke zu folgen. Aber er blieb wie angewurzelt stehen, denn Salvadora lief mit eifrigen Sprüngen und mit einem lauten Schnurren rechts an ihm vorbei und zur Kirchentür hinaus, die sich wie von Geisterhand hinter ihr schloss. Dieses Zeichen war unmissverständlich. Ich hatte meine Feuertaufe bestanden. Und wie es mit den Jagdhunden ist, die diese Prüfung bestehen, ging es jetzt auf die Jagd, auf Seelenjagd. Und Münzer und ich, wir würden beide gleichermaßen Jäger und Gejagte sein. Jetzt ist es so, die geraten heftig in Streit, die beiden. er behauptet natürlich, sie hätten sie hätte das Bild verbrannt und Jesus an der Hexerei hätte sie dazu gezwungen, dass Jesus daran beteiligt ist, dass seine Mutter verbrannt ist. Und sie sagt, nee, was da verbrannt ist, ist nicht die Mutter Jesu, sondern das, was irgendwelche mächtigen Kerle in der Kirche aus der gemacht haben, nämlich eine prunkvoll ausgestattete, mit Macht vor allen Dingen über Frauen ausgestattete ja, Königin, nicht aufgepumpt mit Macht. Und das ist verbrannt und nicht, was sie eigentlich ist. Und die Felicitas, er will dann auch, dass ein Exorzismus gemacht wird mit ihr und so weiter. Die streiten sich also ganz vortrefflich. Und die Felicitas, und da kommen wir wieder mal zu der dritten magischen Kraft, dem Schreiben. Die hat sich also selbst eben oft nicht, anfangs mündlich nicht so fit ist und so still in sich zurückgezogen war, sich überlegt, was mache ich denn, wenn ich die Schnauze aufmachen muss. Aber Schreiben ist ganz mein Element, also macht sie immer für sich selbst, dass sie so mit der Hand nimmt und Hand schreibt und damit den Drive, würde man vielleicht sagen, bekommt, um auch ordentlich zu sprechen. Und sie trägt zu dieser Zeit einen blauen Poncho und der Münzer kann nicht so richtig sehen, was sie da macht. Und dann passiert Folgendes. Münzer wollte etwas erwidern, hielt aber plötzlich inne. Dann zeigte er auf meinen linken Arm, den ich während der ganzen Zeit, in der ich gesprochen hatte, in meiner Schreibredetechnik bewegt hatte. Doch er hatte meine Hand eben nicht ganz genau beobachten können. Was machst du da mit deiner Hand die ganze Zeit? Zeig mir sofort deine Hand, dass ich sehe, was du für Zauberzeichen machst. Es war an der Zeit, ihn zu warnen. Ein geistiges Gefecht, um das Seelenheil zu führen, war eine Sache. Aber Fairness musste dabei sein. Das wollen Sie nicht sehen, sagte ich ganz ruhig. Und mir gelang es, mit warnendem Unterton, aber ohne Hass oder Feindseligkeit zu sprechen. Zeig mir deine Hände! Das wollen Sie nicht sehen, wiederholte ich im selben Tonfall wie beim ersten Mal. Münzer beugte sich plötzlich vor und ich ließ meine linke Hand zur Faust geballt aus dem Ärmel meines Ponchos in seine Richtung schnellen, ohne ihn direkt zu berühren. So wenig, wie ich in der Lage gewesen wäre, eine Berührung von diesem Mann zu ertragen, so wenig war ich dazu bereit, ihn von mir aus zu berühren. Wie gut, dass der Priester sich neugierig nach vorn gebeugt hatte, um zumindest die linke Hand genau in Augenschein zu nehmen. Ansonsten wäre er rückslings die Stufen hinuntergefallen, die zum Altar führten. So wich er zwar erschrocken zurück und schlug hin, aber er fiel nach vorn auf sein Gesicht. Er fluchte heiser, verdammte Scheiße! Und er schnaufte mehrfach heftig, als er sich schwerfällig aufrappelte. Immer noch nicht in der Lage, ihn anzufassen, half ich ihm nicht auf. Ich bewegte mich überhaupt nicht. Und als er wieder vor mir stand, sahen seine Augen von blankem Entsetzen erfüllt auf meine linke Hand, die ich ihm immer noch zur Faust geballt entgegenhielt. Wie hast du dir dieses Zeichen gemacht, Satansbraten? Es dauerte seine Zeit, bis ich in der Lage war, meine linke Hand wieder im Ärmel meines Ponchos verschwinden zu lassen und mit meiner vertrauten Schreibredetechnik auf seine Frage zu antworten. Dazu könnte ich viel sagen, aber es reicht wohl, wenn Sie wissen, dass ich auch das nicht selbst gemacht habe. Das waren meine Cousins und ein Typ, den ich nicht kenne. Das haben die mir diese Nacht verpasst, nachdem sie mir K.O.-Tropfen in die Cola getan hatten. Das ist doch wieder nur so ein Lügenmärchen, du abgefeimter Teufelsbraten. So geht es dann noch eine Zeit lang weiter. Sie zanken und zanken und der Punkt ist halt, er hat ja ein Problem. Dieses Bild ist weg. Das ist übrigens von einem seiner Vorfahren gezeichnet. Und auch ein Beweis dafür, was mit dem Bild passiert ist, hat er ja nicht. Und auch darüber reden sie. Und das hilft der Felicitas zu einer Vision, die in das Kloster zurückführt, in dem ihre Oma als Kind so furchtbar behandelt worden ist und zu der Feindin ihrer Oma, also zu der Frau, die sie so gequält hat. Und das geht so. Lizzi Hechmanns, die Sache hat Folgen. Vergiss, was ich gerade gesagt habe und sag mir, was ich tun soll. Am Montag kommt der Bischof. Wir haben Firmung hier in St. Marien. Ich brauche einen Beweis für diesen Brand. Und in unserer Kirche gibt es fachkundige Leute, die sich auf das Lesen von Spuren an Kunstwerken verstehen. Wo kriege ich jetzt wenigstens die Asche her? Mitleid flammte in mir auf. Es wurde beim Anblick des Gesichts des Priesters im Keim erstickt. Denn er hatte sich, wie soll ich sagen, in Rage gefleht. Natürlich war diese Sache für ihn ein Riesenproblem. Ihm war das Bild seines Vorfahren wirklich wichtig und es tat ihm sicherlich bereits sehr weh, dass es nicht mehr da war. Doch er war sich dieser Dinge noch gar nicht vollständig bewusst geworden. Und auch seinen wahren Gefühlen hatte er noch gar keine Beachtung geschenkt. Und der Blick in sein Gesicht machte mich stutzig. Konnte er tatsächlich so hilflos und verzweifelt sein, wie es mir sein Mienenspiel glauben machen wollte? Sie wollen die Asche? Ich sah ihn ungläubig an. Ich verstehe nicht, warum Sie nicht wissen, wo die ist. Das ist doch ganz einfach. Um Sachen aus der Vergangenheit an ihren rechten Platz zu bringen, müssen Sie dahin, wo die Menschen sind, um die es dabei ging. Oder Sie müssen an den Ort, wo das passiert ist, um das es ursprünglich und in der Hauptsache ging. Normalerweise sprühen die Augen des Priesters vor Intelligenz. Aber plötzlich glotzte er mich begriffsstutzig an. Es gibt nur drei Möglichkeiten. Die schöne blaue Asche liegt auf Oma Isabels Grab, um sie mit ihrem Schicksal zu versöhnen. Sie könnte auch nach Lima unterwegs sein und sich in der Kapelle des Klosters niederlassen, in dem meine Oma aufgewachsen ist. Oder die Aschewolke hat sich geteilt, sodass ein Teil nach Lima fliegt und der andere auf unserem Familiengrab landet. Kaum hatte ich das gesagt, lief vor meinem inneren Auge ein Film ab. Ich sah eine Kapelle, in der Nonnen ihre Nachtmesse hielten. Plötzlich flog die Kapellentür auf, wie von Geisterhand. Eine blaue leuchtende Aschenwolke flog herein und ein Teil der Asche berührte das Deckengemälde, das ein prunkvolles Bild der Himmelskönigin zeigte. Die Asche legte sich sanft auf den Saum des purpurnen Gewandes, das von einer kleinen blauen Flamme beleckt wurde. Eine sehr alte Nonne mit verbittertem Gesicht drehte sich wie von einer unsichtbaren Hand geführt um und stieß einen Schrei aus. Dann brach sie tot zusammen. Die anderen Frauen merkten zunächst nicht, dass das Bild langsam, aber sicher verbrannte. Sie versuchten, ihrer Mitschwester noch zu helfen. Mehr musste ich nicht wissen. Das Gesicht der strengen und verbitterten alten Frau war mir bekannt vorgekommen. Ich kannte sie aus den Erzählungen von Oma Isabel, die dem vermeintlichen Schutz dieser Frau vor 50 Jahren anvertraut gewesen war. Ich erinnerte mich an das Kommunionbild von Oma Isabel, auf dem diese Nonne mit allen Kommunionkindern zu sehen war. Wie war noch ihr Name gewesen? Immaculata. Ich schloss meine Augen, um den Film oder Tagtraum auszuschalten. Es waren doch wohl nur wenige Sekunden vergangen, denn Münzer rührte sich nicht. Mir blieb sogar noch die Zeit, meinen Blick Jesus am Kreuz zuzuwenden. Als ich auf sein linkes Handgelenk sah, war dort wieder ein Blutstropfen zu sehen. Ich schickte ein erleichtertes Stoßgebet zum Himmel. Danke für deine Hilfe. Der Priester brauchte ziemlich lange, um zu begreifen, was ich gesagt hatte und um zu reagieren. Plötzlich drehte er sich dann um und rannte die Stufen hinunter und auf die Ausgangstür zu. Unter dem weißen Fleck, wo zuvor das Bild der Himmelskönigin gewesen war, blieb er abrupt stehen und drehte sich zu mir um. Was stehst du da und hältst Maulaffenfeil? Komm mit, wir müssen so viel Asche holen wie möglich. Für mich ist die Sache vergangen und abgeschlossen. Das ist jetzt ihr Bier. Er hatte sich offenbar gut gefangen. Münzer sah mich herablassend und verächtlich an. Über das, was du über deine Cousins verbreitest und den Satan, für den du handelst, ist das letzte Wort noch lange nicht gesprochen. Er grinste siegessicher, wandte sich ab und gab Fersengeld. Erst als das Eingangsportal hinter ihm ins Schloss gefallen war, zog ich den Poncho enger um mich, weil mir plötzlich kalt war. Dann ging ich langsam die Stufen herab und den Gang entlang, der zur Tür des Kirchenraumes führte. Dort angekommen, drehte ich mich um und sah Richtung Altar. Da, wo das Bild gewesen war, war jetzt eine blaue Fläche zu sehen. Von der Decke ging an dieser Stelle ein Leuchten aus, das mit den Purpur- und Goldtönen um sich her zu spielen schien. Aber vielleicht war es ein Fehler gewesen, zurückzublicken. Das Blau an der Decke spielte mit den prunkvollen Gold- und Rottönen der Devotionalien, die in der Kirche verblieben waren. Und dieses Spiel der Farben war ein ausgewachsenes Kampfspiel. Und bei diesem Kampf konnte ich nicht unbeteiligt bleiben. Und dieser Kampf brachte Aspekte zum Vorschein, die mich ganz persönlich betreffen. Denn es konnte zu keinem Zeitpunkt ein Zweifel daran geben, dass sich dieser Kampf irgendwann erschöpfen würde und sich das tiefe Blau gegen den purpurnen und goldenen Prunk durchsetzen würde, dass er einen besonderen und geradezu natürlichen Platz in St. Marien bekommen wird. Aber das wird seine Zeit brauchen. So, und da machen wir jetzt das Ende. Das ist natürlich noch lange nicht alles zum Thema Blau. Vor allen Dingen hat Blau natürlich für viele Leute, auch für die Tamara Senft, seine Folgen. Und vieles andere, ob es Felicitas gelingt, die Kerle zu finden, die ihre Mutter so geschändet haben, und was mit den Cousins passiert, das können Sie alles in Felicitas lesen oder auch hören. Die Sachen liegen da. Und das andere Buch auch, das handelt auch von jemand, die ist blauäugig, aber nicht in einem naiven Sinn. Und dann sage ich einfach mal herzlichen Dank fürs Zuhören und wünsche Ihnen eine gute Zeit und hoffe, dass es ein bisschen spannend war. Ja.